Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stormberg herzlich willkommen. Zum Tod des früheren VW-Konzernchefs Ferdinand Piëch würdigen wir die Unternehmerpersönlichkeit und stellen sie auch in den Kontext der gegenwärtigen Herausforderungen der Automobilindustrie. Einnahmenüberschuss im Staatshaushalt, aber zugleich Rezessionsanzeichen, das ordnen wir ein. Und wir sprechen über die Sprudelglasflasche, die wieder mehr genutzt wird. Warum? Dazu später mehr.
Das war mal ein guter Chef. Als er noch im Konzernvorstand war, war sehr geradlinig und er hat sich auch wirklich mal mit den kleinen Leuten direkt unterhalten. Fand ich immer ganz gut.
Natürlich ist er auch sehr autoritär gewesen und hat nicht alle so wirken lassen, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre.
Ohne den würde es das alles hier schon lange nicht mehr geben.
Das waren Reaktionen von VW-Mitarbeitern zum Tod von Ferdinand Piëch. Es ist heute schon viel gesagt worden über den mit 82 Jahren verstorbenen früheren Vorstandsvorsitzenden und später Aufsichtsratsvorsitzenden von Volkswagen. Eine bedeutende Unternehmerpersönlichkeit, geboren in Wien, Enkel von Ferdinand Porsche, dem Gründer des gleichnamigen Unternehmens, das schon längst zum VW-Konzern gehört. Wir wollen an dieser Stelle mit Wolfgang Fürweger sprechen. Das Interview haben wir schon vor der Sendung aufgezeichnet, ein Kollege aus Österreich von der Kronenzeitung, der eine Biografie über Piëch geschrieben hat. Kaltherzig, hart, hierarchisch, autoritär auf der einen Seite, zugleich aber die Leidenschaft für das Automobil. Das ist das, was Piëch charakterisiert und wie er charakterisiert wird. Eine Frage an Wolfgang Fürweger. Welches unternehmerische Erbe oder anders gesagt, welche über seinen Tod hinaus wirkende Leistung hinterlässt Piëch Ihrer Einschätzung nach in der Wirtschaft?
Also Ferdinand Piëch hinterlässt als größte Leistung Volkswagen. Wir dürfen nicht vergessen, als er den Konzern 1993 übernommen hat, da war Volkswagen ein absoluter Sanierungsfall. Man hat Milliarden Verluste geschrieben, die Zahlen haben nach unten gezeigt, man hat zu viele Autos produziert, die man nicht hat verkaufen können. Und Ferdinand Piëch hat es damals mit Peter Hart geschafft, den Volkswagen-Konzern zu sanieren, tausende Jobs zu retten, dank der 4-Tage-Woche und dennoch den sozialen Frieden im Land zu erhalten. Und damit versteht man auch, warum der VW-Betriebsrat und warum auch Gerhard Schröder, den Milliardär aus Wien, immer geschätzt haben, obwohl er eigentlich ideologisch gar nicht zu ihnen passen sollte.
Dieser autoritäre Führungsstil, den Piëch im VW-Konzern geprägt hat, die Unternehmenskultur, die galt ja als mitverantwortlich für die Dieselkrise, aber dann eben auch diese Ingenieursleidenschaft. Was überwiegt für Sie jetzt in der Beurteilung?
Ferdinand Piëch ist ja 1999 von einer internationalen Fachjury zum Automanager des 20. Jahrhunderts gewählt worden. Das nicht zufällig. Es ging eine ganze Reihe von Innovationen gehen auf sein Konto. Legendär ist der Audi Quattro, der Quattro-Antrieb, der Vierradantrieb, den er eingeführt hat, sogar hinter den Rücken von Volkswagen. Die Plattformtechnologie, also gleiche Bauteile für verschiedene Automarken, gehen auch auf sein Konto. Die Turbodieseltechnik, genauso wie Fetisch für das Spaltmaß. Er galt ja in Deutschland als Spaltmaß-Fetischist. In Österreich hat man ihn den Fugenfährbau genannt. Das Spaltmaß war ein Signal dafür, dass das Auto sich insgesamt verbessert hat. Also eine Karosserie brauchte früher ein großes Spaltmaß, weil sie sich in sich verwunden hat und dadurch gab es Risse und die Autos waren alle nach spätestens 5 bis 7 Jahren rostanfällig. Ferdinand Piëch hat es geschafft, mit seinem technischen Verständnis, aber auch indem er seine Techniker vorangetrieben hat, diese Spaltmaß so weit zu reduzieren und die Karosserien zu stabilisieren, dass eigentlich Rost heute beim Auto kein Problem mehr ist und damit ist das Auto eigentlich vom Wegwerfprodukt zu einem viel haltbareren Produkt geworden. Und das alles ist das technische Erbe, das Ferdinand Piëch uns hinterlässt.
Dieses technische Verständnis, von dem Sie jetzt sprechen, wie viel Einfluss hat er denn als Ingenieur, er ist ja gelernter Ingenieur, auf Produktionsprozesse genommen? Also ist er auch schon mal im Werk gewesen und hat auch genau kontrolliert, was da passiert und wie das alles umgesetzt wird?
Also Ferdinand Piëch war der letzte Autobauer oder Automanager, der auch ein Auto bauen konnte. Er hat den Porsche 917 konstruiert, einen Rennwagen. Er hat einen Motor konstruiert, übrigens auch für Mercedes in einer kurzen Zeit zur Selbstständigkeit. Er war ständig selbst in den Werkshallen. Er war ja zuerst Abteilungsleiter und dann Technikleiter bei Audi und man hat ihm nachgesagt, dass er tagelang zusieht und dann sozusagen seine Anmerkungen gibt und Verbesserungsvorschläge. Er hat bei einem Mittagessen auf einer Serviette den W12-Motor skizziert, der später dann in den Audi A8 und den VW Phaeton eingebaut wurde. Also der Mann hatte durchaus ein technisches Verständnis. Das hatte von seinem Großvater geerbt, kann man wohl sagen, dem legendären Ferdinand Porsche, und seiner Mutter, der Luise Piech, die in Österreich das Porsche Autohandelshaus aufgebaut hat, der größte Autohändler Europas. Von der hat er das kaufmännische Talent und das unternehmerische Talent mitbekommen.
Was dieses technische Know-how betrifft, bräuchte es gerade in der Zeit jetzt dieses Wandels im Verkehrssektor und im Besonderen in der Automobilindustrie, bräuchte es so etwas jetzt an der Spitze der Automobilindustrie, Unternehmen?
Also ich glaube, mit Ferdinand Piech ist ein Manager von uns gegangen, der Visionen hatte. Eine seiner größten Visionen war zum Beispiel das 1-Liter-Auto, mit dem er seinen letzten Fahrt als VW-Vorstandsvorsitzender absolviert hat. Und er hat immer ganz klar vorgegeben, in welche Richtung die Mobilität gehen soll, nämlich weniger Verbrauch, leichtere Fahrzeuge. Das klingt heute schon durchaus State of the Art, oder es klingt nicht mehr sehr spannend, aber damals war das eine durchaus Innovation, die nicht alle immer geteilt haben, und deswegen hat auch Ferdinand Piech sich gnadenlos von zahlreichen Managern getrennt. Und ich denke, dass heute in den Chefetagen der Autokonzerne bisweilen die Visionen fehlen. Also wenn man schaut, wie zögerlich beispielsweise Volkswagen mit der Erdgastechnik umgeht oder auch wie zögerlich die Konzerne umgehen mit dem Elektrofahrzeug, da hätte wohl ein Manager von einer Gestaltungskraft, von einer visionären Kraft eines Ferdinand Piech durchaus viel zu tun.
Einordnungen des österreichischen Journalisten und Biografen von Ferdinand Piech, Wolfgang Fürweger, waren das. Wenige Tage vor Beginn des ersten Cum-Ex-Prozesses gab es heute eine Razzia bei einem Tochterunternehmen der deutschen Börse. Sebastian Schreiber berichtet.
Im Visier der Ermittler steht die Abwicklungsgesellschaft Clearstream, ein Tochterunternehmen der deutschen Börse. Ob auch andere Bereiche des Unternehmens betroffen sind, ist unklar. Auf Anfrage hieß es, die Ermittler seien unerwartet am Unternehmensstandort der deutschen Börse in Eschborn bei Frankfurt aufgetaucht. Am Mittag dauerten die Durchsuchungen nach Angaben der deutschen Börse noch an. Die deutsche Börse teilte mit, man kooperiere vollumfänglich mit den Behörden. Das Handelsblatt berichtet, bei den Ermittlungen gehe es um den Verdacht auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Anleger verkauften nach den Meldungen über die Durchsuchungen Papiere der deutschen Börse. Der Kurs gab um etwa 1,5% nach. Damit war die deutsche Börse das Schlusslicht im deutschen Leitindex DAX. Schon einmal hatten Fahnder im Rahmen des sogenannten Cum-Ex-Skandals Räume der deutschen Börse durchsucht. Im Fokus steht die Frage, ob Mitarbeiter ihren Kunden dabei geholfen haben, Kapitalertragssteuern mehrfach erstattet zu bekommen. Der Cum-Ex-Skandal gilt als größter Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik. Schätzungen zufolge gingen dem Steuerzahler durch die illegalen Geschäfte mehrere Milliarden Euro verloren.
Sebastian Schreiber. Rezession auf der einen Seite und Überschuss im Haushalt auf der anderen Seite. Das klingt zunächst nach einem Widerspruch, ist es aber nicht, denn die Prozesse finden nicht gleichzeitig statt. Also wir ernten noch die Früchte aus der Hochkonjunktur und die Folgen des Abschwungs werden erst mit einer Verzögerung spürbar werden. Dennoch sind das zwei unterschiedliche Signale, die in die Politik gesendet werden. Und über die berichtet Volker Fintamer.
Auf den ersten Blick beschreiben die beiden Meldungen des Statistischen Bundesamtes ganz unterschiedliche Entwicklungen. Zum einen sind die Einnahmen der öffentlichen Haushalte im ersten Halbjahr dieses Jahres erneut deutlich um 2,7% gestiegen, woraus ein Finanzierungsüberschuss für Bund, Länder und Gemeinden von 45,3 Milliarden Euro resultiert. Auf der anderen Seite melden die Wiesbadener Statistiker aber auch einen spürbaren Rückgang bei den Exporten im zweiten Quartal mit einem Minus von 1,3%, sodass Wirtschaftsexperten bereits vor einer Rezession warnen. Die wäre dann gegeben, wenn die Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zum Vorquartal zurückgeht. Dafür ist es also noch zu früh und man wird abwarten müssen, ob sich diese Entwicklung tatsächlich verstetigt. Aber die Statistiker zeigen auch den Vergleich mit dem vergangenen Jahr auf und da sanken die Exporte um 0,8%, was den stärksten Rückgang seit 6 Jahren bedeutet. Die gute Entwicklung bei den Einnahmen lässt sich dagegen als eine nachlaufende beschreiben, die der Konjunkturentwicklung mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung folgt. Die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden und Sozialversicherung konnten im ersten Halbjahr weiterhin von der günstigen Beschäftigungsentwicklung profitieren, erklären die Statistiker in Wiesbaden. Nach wie vor werden in vielen Branchen händeringend Fachkräfte und Mitarbeiter gesucht, um die Auftragsbestände abarbeiten zu können. Und der tatsächliche Beschäftigungszuwachs wirkt sich noch positiv auf die Steuereinnahmen aus, die mit 415 Milliarden Euro gut die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachen. Allein auch hier scheint sich bereits eine Trendwende anzudeuten. Das Arbeitsmarktbarometer vom Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, IAB, fiel im August erneut und der Trend geht bereits seit 10 Monaten abwärts, erklärte das Institut heute. Demnach dürften die Arbeitslosenzahlen jenseits der saisonalen Schwankungen in den kommenden Monaten wieder zunehmen. Den Grund dafür sehen die Forscher in den Auswirkungen des Wirtschaftsabschwungs vor allem auf die konjunktursensiblen Bereiche, wie etwa die Zeitarbeit, die Exportindustrie und die Logistik, die früher als andere Wirtschaftsbereiche reagieren. Aber insgesamt sei die Beschäftigungsentwicklung noch relativ robust gegenüber dem sich abzeichnenden Konjunkturabschwung, heißt es aus Nürnberg.
Volker Fintermann, je nachdem, wie sich ein Abschwung in Deutschland darstellt, werden auch die Diskussionen um die Steuer- und Ausgabenpolitik wieder verschärft geführt. Die SPD hat gestern ein Eckpunktepapier präsentiert für die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer und die Partei spricht dabei vom Schweizer Modell. Schauen wir doch mal dahin, in die Schweiz. Wie funktioniert die Vermögenssteuer dort und wie akzeptiert ist sie? Dietrich Karl-Meurer.
Im Büro der liberalen Schweizer Denkfabrik Avenir Suisse in Zürich. Der Ökonom Marco Salvi zeigt auf ein Diagramm.
So, die Tabelle zeigt, dass die 10% vermögendsten Zürcher besitzen rund 70% aller Vermögen im Kanton und tragen zu 93% der Vermögenssteuer bei.
Seit dem 19. Jahrhundert wird in der Schweiz die Vermögenssteuer erhoben. Sie ist eine Art Ergänzungssteuer zur Einkommenssteuer, erklärt Marco Salvi.
Sie wird von den Kantonen erhoben, praktisch auf allen Vermögenswerten. Betriebskapital wird auch besteuert, Immobilien bis zu Luxusgütern.
Sie wird also auch fällig für Autos, Yachten, Kunstwerke und selbst für Pferde. Die Vermögenssteuer ist progressiv gestaltet, das heißt, sie fällt umso höher aus, je größer das Vermögen ist. Freigrenzen sorgen dafür, dass bei kleinen Vermögen keine Abgabe geleistet werden muss.
Nicht der Mittelstand, auch nicht der Durchschnittseigenheimbesitzer.
Insgesamt nahmen im Jahr 2016 die Kantone und Gemeinden über die Vermögenssteuer rund 7 Milliarden Franken ein. Das entspricht umgerechnet etwa 6,4 Milliarden Euro. Das macht nur etwas mehr als einen Zehntel der eingenommenen Einkommenssteuern aus.
Für die Kantone ist das nicht unerheblich, aber im Vergleich zu anderen Einnahmen wie die Einkommensteuer oder auch die Mehrwertsteuer für den Bund ist sie natürlich wenig wichtig.
Wer sie zahlen muss, empfindet die Vermögenssteuer als ungerecht.
Weil die belastet Vermögenswerte, die schon besteuert wurden.
Ganz anders bewerten die Schweizer Jusos die Vermögenssteuer. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, sagt etwa Juso-Chefin Tamara Funicello.
Weil Steuern, die eingenommen werden, die können dann auch rückverteilt werden zu der Bevölkerung. Die können dann in den öffentlichen Dienst investiert werden, in Bildung, in öffentlichen Verkehr und so weiter und so fort.
Doch gäbe es für Wohlhabende in der Schweiz zu viele Schlupflöcher und Ausweichmöglichkeiten. Tatsächlich kann man durch einen Umzug die Steuerlast drücken, denn die Steuersätze sind in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich hoch. Sie liegen zwischen 0,2 und 1%.
Dietrich Karl-Meurer, wie viel haben Pharmaunternehmen zu der Opioidkrise in den USA beigetragen, indem sie Schmerzmittel hergestellt und beworben haben, die sehr häufig zur Drogensucht führte? Nach Ansicht eines US-Gerichts in Oklahoma einen erheblichen Anteil. Im ersten Opioid-Gerichtsprozess wurde das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson zu einer Strafzahlung von 572 Millionen Dollar verurteilt. Zur Bedeutung des Urteils Sebastian Hesse.
Die Opioid-Krise, das ist in den USA längst ein geflügeltes Wort. Seit 1999 sind landesweit über 400.000 Menschen an einer Überdosis der süchtig machenden Schmerzmittel gestorben. Das ist mehr als eine Verfünffachung der Todesfälle durch die opiumähnlichen Medikamente. Das Urteil von Oklahoma könnte insofern ein Meilenstein sein im Umgang mit der Krise, als dass erstmals ein Verursacher zur Verantwortung gezogen wurde. Staatsanwalt Mike Hunter fand in Oklahoma deutliche Worte.
Johnson & Johnson, motivated by greed and avarice, is responsible for the opioid epidemic in our state.
Getrieben von Gier und Habsucht ist Johnson & Johnson verantwortlich für die Opioid-Epidemie in unserem Staat, so der Ankläger. Das Unternehmen jedoch weist diese generelle Verantwortung von sich. Sabrina Strong, eine Anwältin von Johnson & Johnson, betonte immer wieder, dass es sich um eine besondere Medikation für extrem leidende Schmerzpatienten handele, die Ärzte nur in besonderen Fällen verschreiben sollten.
There are warnings on these medications, FDA-approved warnings.
Auf den Packungsbeilagen werde vor den Risiken gewarnt, so die Anwältin, und entsprechend könnten Ärzte gemeinsam mit ihren Patienten eine verantwortungsbewusste Entscheidung darüber treffen, ob das Schmerzmittel verschrieben wird. Das Unternehmen trage keine Verantwortung für den Missbrauch seiner Produkte. Das Gericht in Oklahoma sah es dagegen als erwiesen an, dass Johnson & Johnson die Suchtrisiken bewusst verharmlost habe, sagt Brad Beckworth, der als Sachverständiger ausgesagt hatte.
Doctors do the prescribing, but they do it based on the information that the drug companies gave.
Ärzte verschreiben auf der Grundlage von Unternehmensangaben, argumentiert Beckworth, und da sei fahrlässig verharmlost worden. Johnson & Johnson ist bereits in Berufung gegangen und will den Fall, wenn nötig, vor den obersten Gerichtshof bringen. Dass am Ende höchstinstanzlich entschieden wird, ist nicht ausgeschlossen. Das Urteil von Oklahoma hat nach allgemeiner Einschätzung eine hohe Signalwirkung.
Ja, denn in mehr als 40 Bundesstaaten sind ähnliche Klagen noch anhängig, Sebastian Hesse berichtete. Und wir bleiben bei Gesundheitsthemen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ein Gesetz zur stärkeren Überwachung von Medizinprodukten vorgelegt. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Georg Ehring.
Spahn will die Risikobewertung und Überwachung von Produkten wie künstlichen Knien oder Hüften, Herzschrittmachern oder chirurgischem Besteck auf Bundesebene zentralisieren. Bisher ist der Bund für die Risikoeinschätzung zuständig, die Länder für die Überwachung. Konkret sollen Aufsicht und Kontrolle am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und beim Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, konzentriert werden. Der Bau von privaten Ladestationen für Elektroautos soll erleichtert werden. Das Justizministerium plant dazu Änderungen im Wohneigentumsrecht. Justizstaatssekretär Gerd Billen sagte, um die Elektromobilität zu fördern, seien mehr private Ladestationen nötig. Im Kern ist ein Rechtsanspruch für Wohneigentümer und Mieter vorgesehen, eine Ladestation zu errichten. Bisher gibt es dafür hohe Hürden. Auf Basis eines Abschlussberichts einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll nun bis Jahresende ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Die Neuregelung könnte bis Ende 2020 in Kraft treten.
Die Wirtschaftsnachrichten von und mit Georg Ehring. Und jetzt, vielleicht haben Sie es gehört, ich habe gerade eine Wasserflasche geöffnet. Es ist wahrscheinlich das bekannteste Verpackungsprodukt, das es gibt, die Mineralglasflasche, in der ein Großteil des Sprudelwassers und Limonaden in Deutschland verkauft wird. Sie wird auch Perlenflasche genannt. Morgen wird diese Flasche 50 Jahre alt. Frage an Clemens Kindermann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Eine Erfolgsgeschichte?
Ja, Frau Stumberg, eine außerordentliche sogar. Ich habe auch so eine Flasche mitgebracht. Ich lasse es auch mal spritzen mit ins Studio hier. Aber wenn wir beide, Frau Stumberg, diese Perlen auf der Flasche anfangen würden zu zählen, das sind diese Noppen, die hier drauf sind, dann kämen wir auf genau 230 Perlen immer auf der Oberfläche. Die sollen an die Kohlensäure erinnern. Was man nicht so schnell zählen kann, das ist die Zahl der seit 1969 hergestellten Perlenflaschen. Das waren insgesamt 5,5 Milliarden. Das hat die Genossenschaft Deutscher Brunnen jetzt ausgerechnet. Und diese Perlenflasche, die hat etwas geschafft, was nur wenige Produkte schaffen. Alleine durch die Form ist klar, worum es geht, nämlich um Mineralwasser. Eine Umfrage hat jetzt ergeben, 97% der Verbraucher in Deutschland verbinden die Perlenflasche mit Mineralwasser.
Also ich habe noch nie die Perlen gezählt und es gibt ja durchaus auch Wasser, was nicht sprudelt, was in diesen Flaschen verkauft wird, aber dessen jetzt ungeachtet. Wie kam es denn überhaupt zur Einführung dieser Perlenflasche?
Ja, wenn wir mal ein halbes Jahrhundert zurückreisen, 1969, da gab es ganz viele verschiedene Flaschentypen, die die Mineralbrunnen einsetzen, etwa 300 verschiedene. Die kursierten praktisch nur im regionalen Umfeld, also nicht weit von dem Quellort entfernt. Ziel war dann, eine Flasche zu finden, die möglichst viele Hersteller akzeptierten, sodass schneller wiederbefüllt werden konnte. Also eine reine ökonomische Überlegung. Und es gab noch eine zweite Anforderung. Damals, vor 50 Jahren, da waren die Wasserflaschen nämlich mit Hebelverschluss üblich. Ziemlich hübsch eigentlich anzusehen, aber sehr umständlich für die Wiederbefüllung. Und die neue Einheitsflasche, die sollte ein Außenschraubgewinde haben. Als das dann alles geklärt war, haben 142 Mineralbrunnenvertreter am 28. August in Bad Godesberg für die Perlenflasche gestimmt.
Was jetzt als ökonomischer Gedanke gestartet ist, ist ja heute ein ökologischer Gedanke. Diese Flasche hat viele Vorteile. Während Plastik ja immer ein bisschen umstritten ist, ist Glas auf jeden Fall unumstritten. Also kann man ja schon sagen, ökologisch liegt die Flasche voll im Trend.
Kann man sagen. Immerhin ist das Ganze ein sehr gut funktionierendes Mehrwegsystem. Damals eine ökonomische Entscheidung. Heute kann man sagen, es ist eines der ältesten und am meisten verbreiteten Rücknahmesysteme. Jede Glasflasche kann bis zu 50 Mal wieder befüllt werden. Und Sie haben es eben schon angesprochen, hinzu kommt ja die jüngste Diskussion um Plastikverpackungen und Plastikmüll. Zwar gibt es die Perlenflasche auch seit 1996 in einer Kunststoffversion als PET-Mehrwegflasche, aber die Hersteller merken bereits, dass der Griff zur Glasflasche in letzter Zeit wieder zunimmt.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte die Mineralwasserhersteller jetzt allerdings ziemlich verärgert. Warum eigentlich?
Ja, weil sie für mehr Umwelt- und Klimaschutz dazu aufgerufen hat, Leitungswasser zu trinken. Wer Leitungswasser trinke, spare Geld, Energie und unnötige Verpackung. Schulze fördert ein Projekt mit mehr als 1 Million Euro, wo unter anderem Trinkorte entstehen sollen, wo man seine Wasserflasche auffüllen kann. Das finden jetzt die Mineralwasserproduzenten nicht so gut. Natürliches Mineralwasser und Leitungswasser, das seien ja zwei völlig unterschiedliche Produkte. Mineralwasser dürfen nur sehr wenigen schonenden Behandlungsverfahren unterzogen werden. Beim Leitungswasser sind aber zahlreiche Aufbereitungsverfahren zugelassen, so das Argument. Also letztlich wird der Verbraucher entscheiden, ob er lieber Leitungswasser konsumiert oder ob er das Gefühl haben will, aus einer Mineralquelle zu trinken und dann natürlich aus der Perlenflasche, die jetzt, wir lassen es nochmal zischen, oder?
Ja, gerne.
Die jetzt 50 wird, aber die zischt hier gar nicht, schon zu viel draus getrunken.
Ja, dann lasse ich es hier nochmal zischen. Clemens Kindermann zu 50 Jahre Perlenflasche. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt schauen wir auf den Börsentag zusammen mit Claudia Werle. Frau Werle, wie prickelnd war die Stimmung denn auf dem Frankfurter Parkett?
Naja, sagen wir es mal so. Der DAX hat sich heute immerhin von seinem Tagestief erholen können. Er steht jetzt ein halbes Prozent höher bei 11.711 Punkten. Im Prinzip hat sich an den äußeren Rahmenbedingungen in der letzten Zeit aber wenig geändert. Was wir haben, das ist so ein Mix aus Konjunkturdaten und dem, was derzeit auf der großen politischen Bühne passiert. Wenn ich jetzt nur mal auf die politische Bühne schaue, in Italien geht es ja darum, wie die Regierungsmannschaft in Zukunft aussehen soll. Großbritannien ringt immer noch darum, in welcher Art und Weise das Ausscheiden aus der EU vonstatten gehen soll. Führende Mitglieder der Oppositionsparteien im Parlament haben sich jetzt auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Aber wann und wie genau die No-Deal-Gegner ihren Plan umsetzen wollen, das alles scheint noch unklar. Und dann gibt es ja noch den amerikanischen Präsidenten, der zu jeder Zeit für neue Überraschungen gut ist.
Wir haben es in dieser Sendung gehört, heute gab es eine Razzia bei der deutschen Börse. Wie kam das bei den Anlegern an?
Es ist ja nicht das erste Mal, dass bei der deutschen Börse solche Razzien durchgeführt worden sind. Die Untersuchungen heute stehen wohl auch in Zusammenhang damit. Die neuerliche Razzia ließ Aktien der deutschen Börse um 2% fallen. Sie sind die großen Verlierer im DAX.
Wir haben auch über Johnson & Johnson berichtet, das Urteil gegen den US-Pharmahersteller im Zusammenhang mit der Opioidkrise. Wie wirkt sich das aus?
Die Aktien des amerikanischen Pharmakonzerns können an ganz verschiedenen Börsen gehandelt werden. Also auch nicht nur in den USA, sondern auch hier auf dem Frankfurter Parkett oder im Computer. Handel und egal welchen Handelsplatz sich man anschaut, die Papiere sind bis zu 4% im Plus. Ich denke mal, das ist die Erleichterung darüber, dass die Strafzahlungen nicht noch höher ausgefallen sind. Johnson & Johnson will Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Also in dieser Sache dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.
Lufthansa-Aktien waren heute Gewinner im DAX. Was ist da der Hintergrund?
Die Papiere hatten zuletzt deutlich an Wert verloren, was unter anderem mit der konjunkturellen Lage und mit dem zunehmenden Wettbewerb zusammenhängt. Die Aktien sind in der Vorwoche noch auf ein neues Tief seit Februar 2017 gerutscht. Heute nun eine Kaufempfehlung. Man sei optimistisch, dass die Fluggesellschaft ihre Jahresziele doch noch erreichen werde. Ja, und das lässt Lufthansa-Aktien 3% steigen.
Der Mietendeckel hat ja gestern für Wirbel an der Börse gesorgt. Wie schaut das heute aus?
Ja, und ich denke mal, diese Diskussion wird uns noch eine ganze Weile begleiten, denn nicht nur in Berlin sind Wohnungen teuer, auch in München, in Frankfurt, im Prinzip in allen großen Städten. Und was die Berliner vorhaben, das stößt auf ein geteiltes Echo. Heute die Aktien von dem Wohnungsbaukonzern Vonovia, aber 2% im Plus, Deutsche Wohnen 0,7% höher, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
Und zum Schluss Euro-Rente-Gold.
Der Euro 1,1091 $, die Umlaufrendite gesunken von -0,66 auf -0,67% und die Feinunze aktuell $1,540,53.
Der Börsenbericht von Claudia Wehrle. Ganz herzlichen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Hier folgt jetzt Kultur heute und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.